So, und hier ist wieder Magas Bralle Plaudertasche. Der Podcast mit den vielen Informationen für Sie, für alle, die gerne Neues wissen möchten. Und die Maga, die hat heute einen Gast, einen weiblichen Gast sich geholt und die wird jetzt gelöchert, ausgefragt und.
Maga,
leg los.
Ja, hallo, grüß Gott, ja. Ich habe mir heute einen ganz speziellen Gast ausgesucht und zwar ist es die Frau Dr. Andrea Erkenbrecher. Und es ist eine ganz charmante junge Dame und hat unwahrscheinlich viel Wissen mitgebracht, das sie mit uns teilen wird. Die Frau Dr. Erkenbrecher studierte neuere und neueste Geschichte und Sozialpsychologie in München und auch in Bordeaux. Und das heißt, dass sie natürlich auch Französisch spricht wie Deutsch, ne? Also seit 2006 forscht sie zudem die Massaker der Waffen-SS. Ja, das klingt schon sehr, sehr speziell, mein lieber Scheimer. Sie ist auch Sachverständige, Historikerin an zentralen Stellen der Landesjustizverwaltungen, eben zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen. Und sie ist Bildungsreferentin auf dem EBZ, Evangelischen Bildungszentrum, auf unserem Hesselberg. Ja, und die Frau Dr. Erkenbrecher, die hat ihr Doktorarbeit über das Massaker in Oradour-sur-Glane geschrieben. Dieser Ort ist uns Wasserdrüdingen sehr wohl bekannt, da er ja nicht weit von unserer französischen Partnerstadt Bellac liegt. Jetzt frage ich natürlich wegen was Privates. Frau Dr. Erkenbrecher, wo kommen Sie ursprünglich her und wo sind Ihre Wurzeln?
Hesselberger Wurzeln,
das ist doch wunderbar. Und Sie waren ja auch viel beruflich und privat unterwegs. Und wie kam es jetzt, dass Sie in Ihren heimatlichen Gefilden diese wunderbare Aufgabe auf dem Hesselberg bekommen haben?
Ja, da ist ein bisschen Zufall und Glück zusammengekommen. Also wir sind aus Frankreich zurückgekommen nach Mittelfranken. Schon vorher, ich war noch als Kuratorin tätig für den Rosenheimer Lokschuppen. Und zu diesem Zeitpunkt hat das EBZ Hesselberg tatsächlich jemanden gesucht, der das pädagogische Konzept für den Umgang mit der NS-Vergangenheit im Rahmen der Bildungsarbeit schreibt und hat mich gebeten, das zu tun. Und dann war irgendwann klar, da soll auch eine feste Stelle entstehen und dann wird die ganz wie gewöhnlich ausgeschrieben. Ich habe mich beworben und
den Zuschlag bekommen. Ja. Wunderbar. Sie sind ja durch Ihre Doktorarbeit, eben durch dieses Oradour-sur-Glane-Forschung und Ihre enorme Sprachkenntnis sehr verbunden mit unserem deutsch-französischen Freundeskreis in Wasserdrüdingen, der Sie sehr, sehr schätzt, ja. Ja, wie kann man eigentlich als junge Frau so einen schweren Tobak sich aufladen und quasi Spezialistin werden für Nazi-Verbrechen? Ich weiß schon, Sie haben damals an der Ludwig-Maximilian-Universität in München studiert. Ich glaube, das war dann 2001, 2002. Und da hat Ihr späterer Doktorvater, Professor in Ruhe, Dr. Hans-Günther Hoggerts, diesen Namen Oradour-sur-Glane erwähnt. Und jetzt erzählen Sie mal unseren Hörern, was dann da bei Ihnen passiert ist. Wie sind Sie dann da drauf gekommen, über das der Doktorarbeit zu schreiben?
Also ich habe später mal in meinem Schulbuch nachgesehen, in dem der 10. Klasse Geschichte, ob denn Oradour darin vorgekommen ist, weil ich kannte den Ort und das, was dort geschehen ist, bis dahin nicht. Steht tatsächlich drin, aber wir haben in der Schule nie darüber gesprochen, was mich bis heute etwas wundert, weil Sie haben es gesagt, ich bin hier in Wasserdrüdingen zur Schule gegangen und Bellac, die Partnerstadt, liegt ja gleich neben Oradour.
Ja, genau.
Aber ich kannte eben diesen Ort und was dort geschehen war nicht und ich glaube, das geht den allermeisten Deutschen bis heute so und ich habe so reagiert, wie wahrscheinlich die meisten bis heute reagieren, verblüfft, schockiert, interessiert auch, wie kann das sein, wie konnte das
alles passieren.
Alles,
ne?
Passieren. Und dann bin ich, Sie hatten es auch gesagt, nach Frankreich zum Studium gegangen und wollte aber nicht das ganze Jahr studieren. Das französische Studiumssystem ist ein bisschen sehr verschult für meinen Geschmack und deswegen wollte ich ein halbes Jahr an die Uni, ein halbes Jahr arbeiten und habe dann in der Gedenkstätte in Oradour angefragt,
ob genau, ich ein Praktikum genau. machen könnte.
Genau, und dann habe ich dort ein halbes Jahr gearbeitet und im Anschluss daran, als ich dann zurückkam, kam eine Kollegin zu mir, die hatte gerade ihre Promotion abgeschlossen und sagte, Mensch, in der Stasi-Unterlagenbehörde, so nannte man das damals noch, liegt ein Aktenbestand, den habe ich nicht mehr geschafft zu integrieren in meine Arbeit. Magst du den nicht für deine Magisterarbeit auswerten? Mhm. Und das war tatsächlich so eine Größenordnung, die war für eine Magisterarbeit genau richtig. Da ging es um einen Prozess in der DDR, 1983 hat der stattgefunden. Und dort hat man vor dem Stadtgericht Berlin einen ehemaligen Zugführer verurteilt, der an diesem Massaker beteiligt war. Mhm. Und während ich daran gearbeitet habe, an dieser Magisterarbeit, habe ich festgestellt, dass viel mehr Akten vorliegen als in so einer Magisterarbeit. Passen, auch ganz andere Themen noch wenig beleuchtet sind und dass das, was wir glauben zu wissen über das, wie die deutschen Staaten mit diesem Massaker umgegangen sind, eigentlich nicht mehr stimmt. Also der Forschungsstand war eigentlich veraltet. Mhm. Und dann habe ich diese Arbeit, die ich als Magisterarbeit angefangen habe, ausgebaut zu einer Doktorarbeit. Ja, und so ergibt sich so wie so ein kleiner Schneeball, der den Berg runterrollt.
Ich habe von Ihnen ein Buch gekriegt, ein Wahnsinnsbuch. Das hatte mehr als 620 Seiten. Geschichtsrevisionismus, strafrechtliche Verfolgung, Entschädigungszahlungen und Versöhnungsgesten ab 1949. Also ich habe das durchblättert und für mich Laien, also es ist unglaublich, welche Recherchen Sie da herausgefiltert haben und aufgeführt haben. Also das ist unwahrscheinlich. Sowas habe ich überhaupt noch nie gesehen. Muss ich Ihnen, Chapeau. Danke. Ja, jetzt muss ich Sie einmal fragen, kann man dann all diesen Aussagen wirklich trauen? Es ist ja immer so, bei Nacherzählungen ist immer die Tendenz, I heard it through the grapevine, also es kommt oft mehr und weniger dazu, oder ausgeschmückter über- oder untertrieben. Kann man da schon oft drauf gehen, dass das wirklich so passiert ist, oder muss man da Abstriche machen?
Da antworte ich Ihnen jetzt als Wissenschaftlerin, das kann man so allgemein überhaupt gar nicht sagen. Mhm. Also immer differenzieren. Nein, im Ernst. Das macht ja die Ausbildung der Historikerin oder des Historikers aus, dass wir lernen, quellenkritisch zu sein. Das ist so das Schlüsselwort. Mhm. Das heißt, dass wir während des Studiums im besten Falle lernen, wie gehe ich denn mit unterschiedlichen Quellen um? Welche gibt es überhaupt? Wie lese ich die? Welchen Aussagewert haben die? Und es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Quellenarten. Und eine mündliche Erinnerung, wenn jemand etwas erzählt, was er erlebt hat, das ist ganz anders einzuschätzen als ein Dokument.
Als Dokument, ja.
Das ist so. Mhm. Das heißt nicht, dass das eine per se glaubwürdiger ist als das andere. Aber wir haben einfach so einen, können Sie sich vorstellen, wie so einen imaginären Werkzeugkoffer, mit dem wir an diese Quellen herangehen. Und das hat viel damit zu tun, dass bevor wir die auswerten, wir uns beschäftigen tatsächlich mit der Frage, was liegt mir da eigentlich vor? Woher kommt das? Wie ist das zustande gekommen?
Aber das ist ja wahnsinnig viel Arbeit. Wie haben Sie denn das alles so geschafft mit Familie oder da war noch nicht so viel Familie wahrscheinlich, ne? Oder?
Also ich habe ganz viele Jahre tatsächlich keinen Urlaub und kein Wochenende gehabt.
Also das kann ich mir vorstellen. Also wie das Buch durchblättert, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das Mandler. Das hat wirklich viel gemacht.
Also macht man ja auch nicht alleine. Also das ist ja auch der Grund, dass es in solchen Büchern Danksagungen gibt. Durch so einen Prozess gehen Sie nicht alleine. Da brauchen Sie Leute, die Ihnen Kaffee kochen, die Ihnen das Kind abnehmen und die Ihren Frust aushalten. Und dass man dann auch im Urlaub mal sagt, wir fahren in die Normandie, da gibt es ein Archiv. Also das macht man nicht alleine.
Schön.
Und dann bleibt man dann dran, wenn es einem tatsächlich ein Herzensthema ist. Und das war es für mich. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht alleine gemacht.
Ja klar, das sieht ja, die Beweise sind allgegenwärtig. Also ich habe ja dann kürzlich auf Arte einen Film geschaut und da war zum Beispiel, kam drin vor, dass ein Drittel aller SSler waren Ausländer. Und es war eine unwahrscheinlich starke Lobby vom Nationalsozialismus auch in Frankreich. Und die ist, scheint immer noch wegen, hat immer noch wegen Bestand, so wie ich das mitkriege. Haben Sie eigentlich während Ihrer Doktorarbeit einen Unmut gekriegt oder irgendwas Negatives zu spüren?
Ja, das ist tatsächlich so. In Frankreich gibt es etwas, was wir Oradour-Revisionismus, beziehungsweise in Frankreich nennen sie das Negationisme, also wirklich die Negation des Verbrechens haben. Und das ist seit den 90er Jahren in Frankreich virulenter als in Deutschland. Das überrascht erstmal, aber so ist es. Mhm. Und wer die Leute sind, wissen wir gar nicht immer, wer das weiterträgt. Die haben sich viel ins Internet verlagert, keine Klarnamenpflicht. Aber ich glaube, es ist nicht falsch, zumindest daran mal zu denken, dass das Menschen sind, die wahrscheinlich aus einer Bewegung stammen,
ja,
oder Nachfahren.
Nachfahren,
von,
ja,
von Menschen sind, die dem Nationalsozialismus, dieser Ideologie nahegestanden haben. Und Sie haben das gesagt, diese Dokumentation in Arte hat ja sehr eindrücklich auch gezeigt, ja, wie das nach 45 weiterging, ja, und was mit diesen ehemaligen Freiwilligen in der Waffen-SS geschehen ist, welche Posten die eingenommen haben.
Ja, ja.
Also auch da gibt es wie in der Bundesrepublik und wie auch in der,
ja,
DDR,
war ja bei uns auch
tatsächlich
genauso
eine Verbindung aus der Zeit vor dem Krieg,
ja,
nach dem,
ja,
Krieg,
ja,
wie soll es auch anders sein.
Frau Doktor, wie kam es Sie jetzt zu dieser Karin Eidelott, die also da spät erfahren hat, dass ihr Opa, der Adolf Heinrich, damals auch dabei war? Das war am 10.06.1944, wo das Massaker war in Oradour. Und dass er auch einer dieser Schergen war. Wie verkraftet eigentlich eine Enkelin, wenn es so quasi einen liebevollen Oberler gehabt hat, wie verkraftet man, dass der damals so ein Monster eigentlich war? Ne? Oder musst was ausführen? Vielleicht, natürlich, es gehe sein Willen oder sei Gesinnung, aber man musste ja da mitmachen, sonst wäre man wahrscheinlich selber mit.
Ich finde ganz spannend, weil all das, was Sie jetzt in die Frage gelegt haben, auch Dinge sind, die Nachfahren von Tätern, ob das die erste Generation oder die zweite ist, auch ganz oft in ihrem Kopf bewegen und in ihrem Herzen. Also diese Frage, wer waren das eigentlich? War das ein Monster? Lag das in ihm? Ist er dazu gezwungen worden? Mhm. Was hat ihn bewegt? Das ist ja oft gar nicht klar. Also in dem Fall, also wir reden von einem damals 17-jährigen jungen Mann, der sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hat, war vorher schon in der Hitlerjugend gewesen. Und er war als Maschinengewehrschütze an diesem Massaker beteiligt und seine Enkelin hat davon erfahren, als sie 40 Jahre alt war. Sie hat das erfahren, weil ich einer Theaterregisseurin, deren Stück Oradour ich wissenschaftlich begleitet habe, ich habe ihr davon erzählt, von diesem Aktenbestand, von diesem Vorfall, der deswegen auch interessant war, weil dieser Adolf Heinrich sich mit Anfang 20, Mitte 20 den Behörden in Deutschland gestellt hat. So sehr hat ihn sein schlechtes Gewissen geplagt.
Schauen.
So, ja, und so kam es quasi, dass diese Theaterregisseurin nach dieser Familie gesucht hat.
War das dann diese Karen Brees?
Die Karen Brees, genau. Und dann kam irgendwann der Moment, in dem Karin Eidel, also die Enkelin von Adolf Heinrich, das Bedürfnis hatte, nach Oradour zu fahren. Und da sind sie mit der Frage an mich herangetreten, ob ich mit ihr zusammen nach Oradour fahre. Und so ist dieser Kontakt zustande gekommen.
Ja, jetzt habe ich dann doch noch eine Frage zu Ihrer Aufgabe auf dem EBZ, auf dem Hesselberg. Ne? Ich habe ein wenig so durchgeschaut, das ganze Programm, das ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Wie ist denn das, wer entscheidet jetzt da jährlich, welche Themen man aufnimmt oder was man eigentlich den Leuten anbieten könnte? Wie wird es geregelt da oben?
Also ich habe ja, oder ich zeichne verantwortlich für den Bereich gesellschaftspolitische Bildung.
Genau.
Das heißt, zuallermeist ist es so, dass ich das Jahr über, schon quasi ein, zwei Jahre vorher, sammle, was ist gerade Thema. in der Gesellschaft, was ist interessant, welche Referentinnen und Referenten könnten interessant sein. Und ist mir wichtig, dass es oft einen Bezug zum Hesselberg und seiner NS-Geschichte gibt. Mhm. Dass wir also das beleuchten, auch Bezüge zur Gegenwart herstellen. Und dann bringe ich das ins Team der Erwachsenenbildung ein. Dann diskutieren wir das. Und wir, also ich kriege auch von den Kolleginnen und Kollegen manchmal Impulse und wir laden auch das Publikum immer wieder ein, sich an uns zu wenden mit Themen, die sie interessieren, wenn sie Vorschläge haben. Also wir hatten dieses Jahr eine Lesung, da ist jemand aus dem Publikum des Vorjahres zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob wir eine Lesung machen würden. Das war das erste Mal und das hat gut ins Programm gepasst. Im Team hat es das positive Votum erhalten. Und so ist es quasi ein Gemeinschaftsprozess, ein bisschen wie das Buch. Da helfen viele mit.
Ah, das ist gut. Ja, Sie werden ja oft da auch als Kontaktperson für verschiedene Sachen genannt, ja. Und welche Personen besuchen jetzt speziell Ihre Vorträge? Da gibt es jetzt zum Beispiel das Recherchenseminar zur eigenen Familie im Nationalsozialismus. Und dann gibt es auch diesen Rundgang, Wissen, Bilder, Spuren, der Rundgang. Was könnte jetzt zum Beispiel mich als betagte Rentnerin noch alles an Vorträgen von Ihnen interessieren? Was würden Sie mir zum Beispiel da vorschlagen?
Also ich würde Ihnen vorschlagen, das Programm anzuschauen und dann zu gucken, wo macht was in Ihnen? Wo bewegt sich was bei Ihnen? Wo sagen Sie, oh, das könnte mich interessieren? Und dann kommt es ein bisschen darauf an, worauf Sie Lust haben. Ob Sie sagen, ich bin eher ein spontaner Mensch, ich will zu einer Abendveranstaltung gehen, wo ich mich gar nicht anmelden muss. Das will ich um 17 Uhr entscheiden, ob ich um 19 Uhr da bin. Möchten Sie etwas tatsächlich zur Geschichte des Hesselbergs machen? Dann gehen da natürlich alle Möglichkeiten auf, die wir bieten. Sind Sie jemand für ein Tagesseminar und sagen, ich möchte mal eintauchen in ein Thema wirklich intensiv? Also das sind ja alles Formate, die so unterschiedlich sind, dass wir hoffen, dass jeder das findet, was ihm entspricht. Und auch die Dosierung, sage ich jetzt ein bisschen. Ne? Also wenn Sie einen ganzen Tag damit verbringen, mit der Frage, wie kann ich eigentlich herausfinden, was meine Eltern, Großeltern im Nationalsozialismus getan haben, welche Rolle sie gespielt haben, dann ist das etwas, was Sie wahrscheinlich im Nachgang mehr beschäftigen wird, als wenn Sie abends zu einem Vortrag kommen, der nach 60 mit der Diskussion 90 Minuten zu Ende ist. Also es ist uns auch wichtig, dass wir all das anbieten oder so unterschiedliche Formate, dass jeder das findet, wo er sagt, da stehe ich gerade, das ist gerade auch mein Thema und da im besten Sinne die Wahl hat.
Da haben wir, ja, ich habe ja sehr schönes Büchle und heuer ist ja 75-Jahr-Feier vom EBZ, also da wird dann schon auch wieder recht schöne Sachen präsentiert. Ja, ich habe mir schon ein bisschen was ausgesucht, aber gerade da, wo ich, was mich interessiert, bin ich wieder auf Reisen. Ne? Das ist ja bei mir leider der Fall. Ja, also ich habe jetzt Sie heute wieder eingeladen und es hat mich riesig gefreut, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu mir zu kommen und zu uns und unseren Podcast zu besprechen, weil das ist hochinteressant gewesen, was Sie vorbracht haben und überhaupt, wie man so eine Doktorarbeit schreiben kann. Und wenn Sie mir das Buch sehen, was da vor mir liegt, das ist also, ja, das ist ja schon, ja, mega Doktorarbeit. Ja, also da beglückwünsche ich Sie ganz, ganz arg, weil also da liegt so viel Wissen, so viel Zeit, so viel Mühe, so viel Arbeit, also alles liegt da drin. Und ja,
jetzt ich bedanke mich ganz herzlich.
So viele Komplimente. Doch, das, also wirklich, das muss ich sagen. Also da bin ich dann schon ehrlich und muss das von mir geben und sage, Hut ab, Chapeau. Gell? Also dann bedanke ich mich ganz herzlich, Frau Doktor, und freue mich, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Und da kommt schon wieder die Abschlussmusik. Und wir sagen Danke an beide Moderatorinnen. Und ich würde Sie bitten, ich bitte Sie, wenn Sie Magas Pralle Plaudertasche abonnieren möchten, dann können Sie das machen. Das ist der Podcast für Leute, die einfach mehr wissen wollen. Und das haben Sie heute wieder gesehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie uns abonnieren.